Matthäus Kapitel 5, Vers 10. Wie gesagt, heute geht es um Vers 10. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Schlachter 2000 sagt, glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und so heißt auch unser heutiges Thema, glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Unser geliebter Herr und Ritter Jesus Christus preist wieder ganz bestimmte Menschen glücklich, glückselig oder selig, wie es in der alten Übersetzung heißt. Man kann auch in anderen Worten ausgedrückt sagen, er preist diese Menschen glücklich, er preist sie froh. Oder man kann auch sagen, diese Menschen sind voll Glücks. Und das ist natürlich eine Sache, was viele nicht direkt verstehen können, worin hier überhaupt ein Glück liegen soll. Glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und da kommen wir bereits zum ersten Punkt in unserer Predigt. Ein erster, ja vielleicht ein etwas längerer Punkt. Christen und Verfolgung. Christen und Verfolgung. Wenn der Jesus hier sagt, glückselig die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, wie schnell kommt auch hier, wie aber auch in den anderen Seligpreisungen, schnell die Frage auf, wo sollten hier bitte schön das Glücklichsein zu finden sein? Oder wo sollten hierin irgendwelches Glück sein? Warum soll man glücklich sein, wenn man zum Beispiel, wie es hier in Vers 10 steht, Verfolgung leiden muss? Würdest du da ein Lebensglück darin suchen? Der natürliche Mensch würde es auf jeden Fall darin nicht suchen. Das Lebensglück würde jeder natürliche Mensch wo ganz woanders suchen. Aber bitte doch ganz bestimmt nicht in Verfolgung. Vielleicht würdest du und auch ich vielmehr sagen, oh, wie sehr können wir uns glücklich schätzen, dass wir Christen hier in Deutschland nicht verfolgt werden. Was können wir für glückliche Leute sein? Ja, und da sehen wir anhand von solchen Aussagen, wenn wir so denken, dass wir manchmal gar nicht im Einklang mit der Bibel stehen. Nicht so richtig. Denn auch Kinder Gottes, auch wir als Kinder Gottes verstehen es kaum, warum man sich eigentlich glücklich zu schätzen hat, wenn man Verfolgung leiden muss. Und deswegen scheint vielleicht auch uns diese Seligpreisung oder auch die anderen Seligpreisungen teilweise völlig paradox. Ja, und so ist es letztendlich auch. Denn die Seligpreisungen sind und bleiben sehr paradox. Wenn wir sie allein für das diesseitige Leben betrachten, dann werden wir sie nie richtig einordnen können. Denn dann scheint es uns wirklich völlig unmöglich, über solche Dinge glücklich zu sein, die der Herr Jesus hier nennt. Auch nicht über Verfolgung glücklich zu sein. Doch man muss sich dessen immer im Klaren sein. In den Seligpreisungen liegt ein bestimmtes Geheimnis. Aber das lässt sich ergründen. Denn das Geheimnis der Seligpreisungen liegt darin, dass der Herr Jesus in diesen Aussagen bereits das zukünftige Leben sieht. Er sieht sein kommendes Reich. Wir als Christen, wir als Kinder Gottes, wir wissen ja, dass wir durch unseren Herrn Jesus das ewige Leben haben. Und der Herr Jesus sieht bereits uns in seinem kommenden Reich, wenn wir bei ihm sein werden. Und wenn er 1000 Jahre hier auf Erden herrschen wird, sein Friedensreich aufrichten wird, aber auch später im neuen Himmel und in der neuen Erde. Wenn wir einfach bei ihm und beim Vater sein werden. Denn dieses Leben in der jetzigen Weltzeit, das ist bei weitem nicht das Letzte. Wir denken oder tun vielleicht manchmal so, als ob das ja so das Allerwichtigste wäre. Aber vielleicht denken wir das für uns, aber nicht für Gott. Wir sollen es aber für Gott denken und das Beste aus diesem Leben herausholen, für Gott, nicht für uns. Das ist das Entscheidende. Denn Gottes Wort zeigt uns, das Beste kommt erst noch. Und darauf sollen wir zuarbeiten, jeden Tag. Und der Herr sagte, siehe, ich komme bald. Wir wissen keinen Tag, er könnte heute noch kommen. Und dann ist immer die Frage, bist du bereit? Hast du dich zubereitet für sein kommendes Reich, für die Ewigkeit? Kannst du ihm mit Freuden begegnen? Und dann eben auch, was wird dann geschehen, wenn unsere Werke geprüft werden vom Preisgericht, wie wir es am Mittwoch hatten? Was bleibt übrig, wenn er alles durchs Feuer geläutert hat? Unser Herr Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, welcher Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Wer ist denn das, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle? Ist das der Teufel? Nee, das ist Gott selbst. Gott wirft die Leute in die Hölle. Und sie werden gequält vor seinen heiligen Engeln Tag und Nacht. Und der Teufel wird mit allen denen gequält, die in der Hölle sein werden. Das ist eine so schlimme Sache. Und es ist natürlich auch eine schlimme Sache, wenn man von anderen Menschen getötet wird. Wenn einer von uns heute getötet werden würde, weil er an den Herrn Jesus glaubt, das wäre schlimm. Und das würde uns traurig machen. Doch unser Herr sagt, den Leib, den können sie zwar töten, das kann uns geschehen, doch die Seele vermögen sie nicht zu töten. Der Leib wird ins Grab gelegt, das ist nur die Hülle. Aber die Person, sie lebt weiter. Und sie wird im ewigen Leben sein, wenn sie erlöst ist, durch den Herrn Jesus. Die Seele wird bei dem Herrn in seiner Herrlichkeit sein. Und wir wissen, dass wir, die wir an den Herrn Jesus glauben, das ewige Leben haben. Denn unser großer, wunderbarer Herr und Retter, er hat uns eine ewige Erlösung erschaffen. Am Kreuz hat er auch einen ewigen Sieg errungen. Den Sieg über die Macht der Sünde, ja, über die ganze Sünde. Den Sieg über den Tod und auch den Sieg über den alten bösen Feind, über den Teufel. Und bedenken wir, halten wir es uns immer wieder neu vor Augen. Wer an den Herrn Jesus glaubt, der hat nichts zu verlieren. Wer an den Herrn Jesus glaubt, der hat nichts zu verlieren. Wer an den Herrn Jesus glaubt, der kann nur gewinnen. Der kann nur gewinnen. Und liebe Geschwister, das müssen wir auch denen sagen, die sich noch nicht zu diesem wunderbaren Herrn bekehrt haben. Wie bitte? Wer an den Herrn Jesus glaubt, hat nichts zu verlieren. Stimmt das? Ist das so? Tja, irdisch und menschlich gesehen könnte man meinen, wäre das nicht so. Denn irdisch und menschlich gesehen kannst du um deinen Glauben an Jesus, um des Glaubens willen alles verlieren. Du kannst deinen Ruf verlieren, kannst dein Ansehen verlieren, kannst deinen Arbeitsplatz verlieren, du kannst deinen ganzen Besitz verlieren. Du kannst aus deinem Land verjagt werden. Du kannst auch deine Familie verlieren, deinen Ehepartner, deine Angehörigen. Ja, sogar dein eigenes Leben kannst du um Jesu willen verlieren. Nicht umsonst hat Martin Luther in diesem Lied zum Ausdruck gebracht, eine feste Burg ist unser Gott. Und er sagt hier in einer Strophe, nehmen Sie den Leib, gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin. Sie haben kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Und genauso ist es. Und das ist auch wahres Christsein. Im rechten Verständnis und auf das Blick, auf das kommende Reich, das uns erwartet, haben wir überhaupt nichts zu verlieren. Aber auch gar nichts. Und es stimmt, wer an den Herrn Jesus glaubt, der hat nichts zu verlieren. Gar nichts. Denn unser Glaube ist der Sieg, der die Welt, das heißt dieses Weltsystem, überwunden hat. Das ist eine frohe Botschaft. Und weil der Teufel derzeit noch Fürst in dieser Welt, ja in diesem Weltsystem sein darf, darum kann er solche Leute überhaupt nicht gebrauchen, die im Sieg des Herrn Jesus sein jetziges Weltsystem längst überwunden haben, also das Weltsystem des Teufels. Wir haben es überwunden durch den Sieg am Kreuz. Und gerade darum versucht der Teufel ja alles daran zu setzen, diesen Leuten, die an den Herrn Jesus glauben und die mit ihm sein Weltsystem überwunden haben, das Leben schwer zu machen. Wenn du auf die Seite Jesu trittst, dann machst du dich zum Feinde dieses Weltsystems. Denn die Leute des Herrn Jesus sind für den Teufel lauter Störenfriede. Darum versucht er, sie anzufechten, wo er nur kann. Er versucht, sie auch zu knechten, wo er nur kann. Immer noch irgendwo sie zu verführen, in Sünden hineinzuführen, in Vergnügungen oder andere Dinge zu binden, zu knechten. Wenn sie schon nicht mehr ihm gehören, dann macht er ihnen eben das Leben ein bisschen schwer. Durch Verführung, aber auch durch Verfolgung. Sie womöglich einzusperren, sie zu foltern und womöglich sie zu erpressen oder sie auch zu töten. Und da müssen wir immer wieder uns fragen, oder möchte ich euch fragen an der Stelle, hast du es schon gemerkt, wie sehr dich der Teufel hasst? Hast du das schon gemerkt? Wie sehr du gehasst bist vom Teufel? Und manches Mal sind wir so dumm und denken, Gott hätte etwas gegen uns. Dabei möchte uns das der Teufel einflößen und sagen, ja, Gott hat dich überhaupt nicht lieb. Schau doch mal an, der kann dich gar nicht lieben. Aber wisst ihr, die Bibel sagt, Gott wird uns immer lieben. Gott liebt seine Kinder grundlegend. Hör nicht auf den Teufel, hör auf Gottes Wort. Gott ist Liebe in Person und er liebt dich immer. Und er hat dich aus Gnaden errettet und du wirst immer sein Kind sein. Der Teufel möchte uns gottmadig machen. Und der Teufel möchte uns abhalten, dem Herrn Jesus entsprechend nachzufolgen, das zu tun, was Gottes Wort sagt. Er wirft uns lauter Steine in den Weg und möchte deine Füße lahm machen, wie wir es auch vorhin im Hebräerbrief gehört haben, die Hände schlaff machen. Er möchte nicht, dass du vorwärts gehst, er möchte dich lähmen, so gut es geht. Doch, liebe Geschwister, es bleibt dabei, wie der andere Liederdichter sagt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Nachdem er am Kreuze ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Der Sieg ist ausgemacht in Ewigkeit. Dieser Sieg ist da. Und wenn du diesem Sieger angehörst, dann kannst du dich glücklich schätzen. Und wer sich da nicht glücklich schätzen kann, den kann ich nicht mehr verstehen. Weil das ist das einzig Sinnvolle in diesem Leben, wenn wir diesem Sieger angehören. Nichts anderes macht mehr Sinn für unser Leben. Und darum bist du letztendlich auch beneidenswert, wenn du diesem Sieger angehörst. Und das ist wunderbar. Beneidenswert. Ja, glückselig bist du, wenn du diesem Sieger angehörst. Glücklich zu nennen in Ewigkeit. Und lieber Bruder, liebe Schwester, darin musst du fest werden. Und darin musst du nicht nur ein wenig fest werden, sondern darin musst du ganz fest werden. Denn wenn man heute in die Welt hineinzieht, so findet man an vielen Orten, dass die Christen nicht mehr stehen, wo sie stehen sollen. Sie lassen sich auf alles Mögliche ein. Sie lassen sich irgendwie verwirren in der Nachfolge. Sie gehen dahin und gehen dorthin und machen dies und machen jenes, aber sie gehen nicht konsequent den Weg mit Christus. Weil sie der Teufel irgendwo in seiner Kandare hat. Er bringt sie irgendwo immer wieder durcheinander und ja, sie lassen sich verführen und sie gehen liberale Wege. Sie kritisieren sogar das Wort Gottes. Ja, und man hört auf alles Mögliche, aber nicht mehr auf Gott in Klarheit. Das ist die eine Seite, Verführung des Teufels. Aber die andere Seite ist auch da. In vielen, vielen Ländern und Orten in dieser Welt trifft man auf massive Christenverfolgung heutzutage. Wiederum rein irdisch und menschlich gesehen würde man sagen, das macht aber das Christentum nicht besonders attraktiv, oder? Wenn Christen die ganze Zeit vom Teufel irgendwo verführt werden oder angegriffen werden und dann auch noch überall Verfolgung ist in dieser Welt, oh, das ist ja nicht gerade attraktiv, das Christentum. Und das macht es ja auch gar nicht beneidenswert, oder? Wen soll man denn darum schon beneiden? Und glücklich? Ja, glücklich macht es gleich gar nicht. Das kann ja gleich gar nicht sein. Ja, und wenn man manche Berichte hört, dann denkt man ja, da kann man ja gar nicht glücklich sein. Zum Beispiel in einem Pressebericht hatte die Zeitschrift Focus Anfang dieses Jahres den Weltverfolgungsindex von Open Doors veröffentlicht. Und hierin heißt es, die Verfolgung der Christen weltweit hat nach Darstellung des überkonfessionellen Missionswerkes Open Doors dramatisch zugenommen. Schuld daran sei vor allem radikaler Islamismus. Hauptverfolgerstaat bleibt aber dennoch bereits jetzt im 14. Jahr in Folge Nordkorea. Nordkorea, da geht es den Christen am übelsten. Weiter heißt es, die Anzahl der wegen ihres Glaubens ermordeten Christen und der attackierten bzw. zerstörten Kirchen hat sich seit dem Vorjahr etwa verdoppelt. Also 2014 auf 2015 hat sich die Zahl verdoppelt. So heißt es in dem im Januar veröffentlichten Verfolgungsindex von 2016. Weiter heißt es, im aktuellen Berichtszeitraum wurden demnach 7.100 Christen wegen ihres Glaubens ermordet und 2.406 Kirchen attackiert. Im Jahr zuvor waren es noch 4.344 ermordete Christen und 1.062 angegriffene Kirchen. Weit mehr als 100 Millionen Christen würden weltweit aufgrund ihres Glaubens verfolgt, heißt es. 100 Millionen Christen weltweit aufgrund ihres Glaubens verfolgt. In 35 der 50 genannten Länder ist der islamische Extremismus die Haupttriebkraft der Verfolgung von Christen, unterstreicht Open Doors. Großen Anteil daran hätten islamische Gruppen wie Boko Haram, Al-Sahabab und der Islamische Staat, Klammer IS. Sie, aber auch mit ihnen sympathisierende Teile der Bevölkerung, gingen mit extremer Gewalt gegen Christen und andere Minderheiten vor, die ihr Verständnis vom Islam nicht teilten. In hinduistisch und buddhistisch geprägten Ländern wie Indien und Myanmar, führte nach Beobachtungen von Open Doors ein zunehmender religiös motivierter Nationalismus zu einer Radikalisierung von Bevölkerungsteilen und einer deutlichen Intensivierung von Christenverfolgung. Weiter heißt es, Pakistan weist nach der Open Doors Statistik zusammen mit Nigeria die höchste Punktezahl im Bereich Gewalt gegen Christen auf. Der extreme Druck auf die rund 3,8 Millionen Christen gehe weniger vom Staat als vielmehr von islamistischen Gruppen und Imamen aus, die innerhalb kürzester Zeit Mobs gegen Christen aufhetzen. Neu vertreten im Weltverfolgungsindex sind Niger und Bahrain. Niger sei wie andere Länder Afrikas unter dem Einfluss der islamistischen Boko Haram geraten. In Bahrain gewinne die Idee von der Errichtung eines Kalifats im Stil des IS immer mehr Anhänger. Christen sind die größte verfolgte Glaubensgemeinschaft weltweit, erklärt Markus Rothe, und das ist der Leiter von Open Doors Deutschland. Angesichts eines Exodus von Christen aus dem Nahen Osten und einer Verfolgung im Stil ethnischer Säuberung, die auch auf Afrika übergreife, müssten Politiker und Kirchen ihre Anstrengungen zum Schutz, zur Unterstützung verfolgter Christen deutlich verstärken. Und Markus Rothe kündigte an, die Organisation wolle auch die kaum thematisierten Vorfälle von Christenverfolgung in den deutschen Flüchtlingsunterkünften stärker in den Blick nehmen. Soweit von diesem Bericht aus Focus. Ich denke, so ganz neu ist euch das nicht, wenn man solche Dinge hört. Aber vielleicht haben wir es auch immer wieder viel zu wenig vor Augen, was sich eigentlich weltweit alles bewegt an Christenverfolgung. Solche Berichte sind uns nicht völlig unbekannt. Und doch sind solche Berichte für uns als Christen immer wieder sehr ernüchternd. Natürlich müssen wir an solchen Stellen bedenken, dass in dieser Berichterstattung, dass es dann nicht ausdrücklich um wiedergeborene Menschen handelt, Das muss man hier auch sehen. Es geht hier nicht nur um wiedergeborene Menschen, die zur erlösten Schar des Herrn gehören. Nein, denn diese Statistik betrifft das allgemeine Christentum. Da sind quasi alle Konfessionen beinhaltet. Ob wiedergeboren oder nicht wiedergeboren, ob Namenschrist oder tatsächlich Kind Gottes. Das wird da nicht berücksichtigt. Und doch ist es so, dass wiedergeborene Menschen, also Kinder Gottes, in vielen Ländern dieser Welt massive Verfolgung erfahren. Doch wir fragen uns, ist das etwa für unseren Herrn und Retter etwas Neues? Ist das für den Herrn Jesus etwas Neues? Hat er nichts davon gewusst? Hat er nicht gewusst, dass es seiner Gemeinde eines Tages so gehen wird? Oh doch, unser Herr hat es schon längst gewusst. Sogar schon vor Grundlegung der Welt hat er gewusst, wie es ihm gehen wird und wie es seiner Gemeinde eines Tages gehen wird. Dass alles so kommen wird, wie es geschieht. Und bereits als er hier auf Erden war und hier die Seligpreisungen verkündigt hat, da hatte er das alles vor Augen. Da gab es ja die Gemeinde noch nicht. Aber er hat da schon zum Ausdruck gebracht, so wird es kommen. Und deswegen sprach er auch, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wie gesagt, nach irdischer, menschlicher Gesinnung würde man Verfolgung immer als ein Nachteil einstufen. Wenn wir uns aber auf die Aussagen Jesu und auf sein kommendes Reich ausrichten, so ist es am Ende sogar ein Vorteil für uns. Als Christen sollen wir zwar, so viel es uns liegt, mit allen Menschen Frieden haben. Das hatten wir ja vorhin in der Leitung gehabt. Wir sollen dem Frieden regelrecht hinterherjagen mit jedermann. Nach Hebräer 12, Vers 14. Und ich habe es ja auch gesagt, ein Kind Gottes, das nicht um Frieden bemüht ist, das ist einfach nicht normal. Denn der Gott des Friedens hat mit dir und mit mir, der wir ja vorher seine Feinde waren, wir haben ja zu den Feinden Gottes gehört, mit uns hat er Frieden geschlossen. Der Gott des Friedens hat mit dir und mit mir Friede geschlossen. Und darum sind wir als Kinder Gottes auch Kinder seines Friedens. Und so sollen wir auch in dieser Welt leben. Weil wir jetzt aber zu Gott gehören und eben nicht mehr zu dieser Welt und nicht mehr zu diesem Weltsystem gehören, so richten wir ja jetzt unser Leben auch nicht mehr nach diesem Weltsystem aus und auch nicht mehr nach dem Geist dieser Welt. Und das ist Satan. Sondern wir richten unser Leben auf Gott aus, auf unseren Herrn und Erlöser. Und wenn man nur darüber nachdenkt, so kann man buchstäblich sagen, genau hierin scheiden sich die Geister. Da klafft etwas auseinander. Und genau deshalb, weil wir jetzt den Heiligen Geist in uns haben und uns auf Gott ausrichten und nicht mehr auf das System dieser Welt und auf den Teufel, genau darum werden die Kinder Gottes, ob sie es wollen oder nicht, in dieser Welt völlig anstößig oder auch zum Ärgernis. Die Kinder dieser Welt, die sind nicht erlöst. Sie sind noch unter dem Geist dieser Welt, dem Fürsten dieser Welt, und das ist, wie gesagt, der Teufel. Und deswegen klafft da auch etwas auseinander oder ja, gibt es manchmal auch Reibungen. Denn die Kinder dieser Welt, die verstehen die Kinder Gottes oft nicht. Warum tun wir dieses so oder machen jenes so? Warum macht er nicht alles gleich wie die anderen? Warum geht er nicht mit den neuen gesellschaftlichen Entwicklungen? Warum müsst ihr euch immer so zu den konservativen Werten stellen? Warum zieht ihr immer wieder zurück, wenn es nach den Gedanken der Menschen geht? Weil wir uns nach den Gedanken Gottes ausrichten und weil wir uns nach Gottes Willen ausrichten und weil die Bibel unser Maßstab ist. Und das ist den Menschen, die verloren gehen, eine Torheit, so wie es 1. Korinther 1, Vers 18 sagt. Und deswegen sind wir auch immer wieder ein Ärgernis für die Menschen dieser Welt, dieses Weltsystems und natürlich für den Teufel sowieso. Nicht umsonst sagt Paulus in Römer 8, Vers 36, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Der Teufel hasst uns. Und wir werden getötet den ganzen Tag. Und ob du es willst oder nicht, wir als Kinder Gottes sind hier in dieser Welt mitten im Feindesgebiet. Da hat uns Gott hingestellt. Und darum werden wir auch inmitten dieses Feindesgebietes gehasst. Und da müssen wir uns auch auf der anderen Seite ganz, ganz sicher sein, dass wir immer von Gott geliebt sind. Und uns eben nichts zu scheiden mag, egal was es immer sein möge in dieser Welt, von Gottes Liebe, die in Christus Jesus ist. Römer 8, Vers 39. Es kann gar nichts in dieser Welt auf uns zukommen, was uns scheiden würde von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Es kann sein, was es will. Nach Römer 8, Vers 39. Und liebe Geschwister, wer als Christ denkt, mit Verfolgung habe er nie nichts zu tun, der unterliegt einem Trugschluss. Der unterliegt einer selbst erdachten Illusion. Denn ob du es willst oder nicht, deine und meine Verfolgung, die ist jeden Tag da. Sie ist jetzt schon da. Wir wissen aus Epheser 6 zum Beispiel, dass sich unser Kampf nicht wider Fleisch und Blut richtet. Wenn die Verfolgung auch nicht direkt äußerlich da ist, so ist sie doch geistlich da. Der Teufel und seine Dämonen, die kämpfen gegen dich und mich. Denn unser Kampf richtet sich nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Herrschaften, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächten der Bosheit in den himmlischen Regionen. Epheser 6, Vers 12. Und diese Mächte, sie haben es beständig auf uns abgesehen, uns zu verführen oder uns aus der Bahn zu werfen, uns anzufechten, uns anzugreifen. Oder wie es in vielen Ländern ist, die Gläubigen zu foltern und sie zu töten. Natürlich benutzt der Teufel und seine Dämonen auch Menschen, um uns anzugreifen. Wir sehen ja den Teufel nicht, wir sehen auch die Dämonen nicht. Aber sie können Menschen dazu benutzen, um uns zu verführen oder um uns anzugreifen. Und bedenke, der Kampf der Verfolgung fängt nicht erst an, wenn du um Jesu Willen eines Tages im Gefängnis sitzen solltest oder eines Tages gefoltert werden solltest. Nein, die Verfolgung hat bereits eingesetzt, seit du zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen bist. Seither ist die Verfolgung da. Verfolgung muss nicht immer nur äußerlich stattfinden, sondern es ist zuerst ein geistlicher Kampf. Und weißt du, der Teufel, der hat auch einen Zugang zu deinem und meinem Herzen. Und wenn du ihm Raum gibst, dann greift er dich an. Und wenn du da nicht den Schild des Glaubens davor stellst, dann schießt er seine feurigen Pfeile in dein Herz ab. Oder er gebraucht sogar dich, um wiederum andere anzugreifen, je nachdem. Da muss jeder von uns selbst auch aufpassen, dass er ein Werkzeug Gottes ist und nicht ein Werkzeug des Teufels. Und genau darum muss der Herr Jesus in unseren Herzen immer größer werden. Er muss immer größer werden. Er muss dein ganzes Herz einnehmen können. Sonst haben wir keine Chance, wieder dem Bösen zu bestehen. Der Herr Jesus muss unser Herzen regieren. Doch sei auch immer wieder auf äußere Widerstände gewappnet. Einerseits auf innere, aber auch auf äußere Widerstände. Wir denken manchmal, ja, jetzt, wenn mal was harmonisch ist oder was in Frieden abläuft, dann muss es immer harmonisch sein. Es muss immer Frieden da sein. Täuscht dich nicht, schlaf nicht. Der Böse ist dir immer auf den Fersen. Wir müssen immer wachsam sein, immer nah beim Herrn bleiben. Denn gerade dann, wenn du dir vornimmst, auch den Willen des Herrn zu tun, jetzt möchte ich wirklich in der Heiligung einen Schritt vorwärts gehen. Jetzt möchte ich dem Herrn wieder neu nachfolgen. Jetzt möchte ich mich ihm wieder neu weihen. Pass auf, der Teufel schläft nicht. Und er erwischt dich vielleicht beim nächsten Schritt, den du tun möchtest, wenn du nicht fest bist. Und wenn du nicht wachsam bist, oder wenn du dir vornimmst, alles zu tun, um in Frieden und in Heiligung zu leben, sei wachsam, dass dich der Teufel nicht beim nächsten Versuch, Frieden zu schließen oder in Heiligung zu leben, erwischt. Da musst du dich nicht wundern, wenn äußere oder innere Widerstände auftreten. Unser Fleisch verbündet sich auch so schnell mit dem Teufel. Es hört oft sehr schnell auf den Teufel. Und auf einmal steht man auf der Seite des Bösen und nicht auf der Seite Gottes. Gottes Wort sagt uns nicht umsonst, und alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. 2. Timotheus 3, Vers 12. Willst du gottselig leben? Dann musst du auch Verfolgung leiden. Da gibt es keinen anderen Weg. Es gibt auch keine Abkürzung. Das ist biblische Wahrheit. Die Verfolgung hat also schon längst eingesetzt. Natürlich wird die Verfolgung massiver und bedrohlicher, wenn man mit dem eigenen Leben bedroht wird oder wenn es zu körperlichen Angriffen kommt. Und natürlich, das macht auch in unserem Land nicht Halt. Aus verschiedenen Berichten kann man entnehmen, dass es in letzter Zeit in Deutschland öfters auch mal vorkommt, dass junge Moslems ganz radikal und frech auftreten, auch gerade auf S-Bahn-Stationen oder Straßenbahn-Stationen und auf Christen einschlagen. Sie treten schon so massiv auch in unserem Land auf, fragen Leute in unserem Land, sind sie Christ? Und die Leute sagen, ja, natürlich bin ich Christ. Wenn es bejaht wird, so wird auf die Leute eingeprügelt. Ich glaube, es sind inzwischen viele Fälle. Gerade in Großstädten, Berlin vor allen Dingen. Eine schlimme Sache. Wer möchte das von uns erleben? Also ich bin auch nicht scharf drauf. Wohl keiner möchte solches von uns erleben. Wir sind alle froh, wenn wir wieder gut und bewahrt nach Hause kommen. Aber unser Jesus, der sagt, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Himmelreich. Mit anderen Worten, wer heute solches um den Glauben an den Herrn Jesus erleiden muss, der wird von Gott nicht übersehen, sondern wird von Gott unendlich entlohnt werden. Und das lesen wir nicht nur hier in den Seligpreisungen, nein, auch andere Bibelstellen sagen Ähnliches. Denken wir hier nur einmal an die Briefe des Petrus. Der Apostel Petrus, der sagt in 1. Petrus 3, Vers 14, aber wenn ihr auch um Gerechtigkeit willen zu leiden habt, selig seid ihr. Petrus hebt es ganz genauso hervor. Wenn ihr auch um Gerechtigkeit willen zu leiden habt, selig seid ihr. Und er sagt weiter, ihr drohen, aber fürchtet nicht und erschrecket nicht, sondern heiliget den Herrn Christus in euren Herzen. Christus muss groß werden in unseren Herzen. Ihr drohen, fürchtet nicht, der Herr ist größer. Wenn ihr auch um Gerechtigkeit willen zu leiden habt, selig seid ihr. Und wisst ihr, unser Herr Jesus, der sieht ja alles. Und wenn er in uns im Herzen wohnt, dann erlebt er ja auch letztendlich alles mit durch seinen Geist, durch den Heiligen Geist. Was wir um seines Namens willen zu tragen und auch zu leiden haben. Doch wenn wir es ertragen, so wird letztendlich sein Name durch uns geehrt und gewürdigt. Und unser Lohn ist bei ihm groß. Vielleicht denkst du manches Mal, zumindest ich denke manches Mal so, wenn solche Dinge auf mich hereinbrechen würden, ich wüsste gar nicht, ob ich die Kraft dazu hätte, körperlichen Prügel einzustecken und geschlagen zu werden, oder ob man nicht dann doch auch mal Hass erfüllt wird und zurückschlägt. Haben wir die Kraft, um Verfolgung zu erleiden? Vor allem, wenn es dann um äußerliche Angriffe geht. Und wisst ihr, ich habe schon mit Christen darüber gesprochen. Die haben gesehen, wie auf andere Leute eingeprügelt wurde. Es war ein junger Mann, der war Zeuge, der war selber Christ. Und der hat dann selbst diesem Mann mit Fäusten gedroht und der hat sehr muskulös und hat mit seinen Muskeln gedroht. Wenn du das noch einmal machst, dann kriegst du von mir jetzt aber so, dass du nicht mehr weißt, wo du hingehörst. Ist das die richtige Art? Will das der Herr Jesus von uns? Das können wir nicht sehen aus der Schrift. Ich für mich denke manchmal oft, ich würde es wahrscheinlich gar nicht durchstehen können. Aber wisst ihr, auf der anderen Seite gibt es unendlich viele Zeugnisse, Biografien. Lest nur mal die Bücher von Friedensboot. Ich habe mich noch viel zu wenig damit beschäftigt, was die Menschen in der ehemaligen Sowjetunion alles erlebt haben durch den Herrn und wie der Herr sie gestärkt hat in all dieser Verfolgungszeit. Ein großes Zeugnis ist hierin auch ein Mann jüdischer Abstammung, der zum Glauben in den Herrn Jesus Christus kam und in Rumänien Pastor war. Sein Name ist Richard Wurmbrand. Er hat bis zum Jahr 2000 gelebt. 2001. 2001 ist er heimgegangen zu seinem geliebten Herrn. In einem Bericht von ihm heißt es, Pastor Richard Wurmbrand wurde in Rumänien zu einer 14-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt, weil er das Evangelium gepredigt hatte. Schlimme Sache, wenn man das Evangelium predigt. 14 Jahre Gefängnis. Natürlich hat er auch Verfolgten geholfen, da hat er ein Missionswerk gegründet, das war vielleicht sein größeres Verhängnis. Und obwohl die Gefangenenaufseher ihm 4 seiner Wirbel im Rückgrat zerschlugen und Schnittwunden und Löcher an seinem Leibe brannten, konnten sie ihn nicht überwinden. Man denkt, da muss ja jemand schon fast nur noch rumliegen und jammern. Aber Wurmbrand bezeugte, allein in meiner Zelle, kalt, hungrig, in Lumpen, tanzte ich jede Nacht vor Freude. Weiß nicht, ob er äußerlich oder innerlich getanzt hat. Während dieser Zeit wandte er sich an einen anderen Mitgefangenen, einen Mann, den er vor seiner Verurteilung zu Jesus führen konnte, und fragte ihn, hast du in deinem Herzen gegen mich einen Groll, weil ich dich zu Jesus geführt habe und weil er jetzt quasi auch im Gefängnis ist? Dieser antwortete aber darauf, ich finde keine Worte, mit denen ich meine tiefe Dankbarkeit dafür ausdrücken könnte, dass du mich zu diesem wunderbaren Heiland geführt hast. Und wenn er jetzt auch im Gefängnis sitzen muss. Diese zwei Männer sind ein Zeugnis der übernatürlichen Freude, heißt es in diesem Bericht, die von den Gläubigen erlebt wird, die an der Grenze des Todes stehen, weil sie um Jesu Willen schrecklich behandelt wurden. Errettung, die Kraft für heute und Hoffnung für morgen bringt, ist ewig. Darum können wir auch nicht von schlechtesten Umständen überwunden werden. Wenn wir Gewissheit unserer Errettung haben, dann wissen wir auch, dass Gott in unserem Leben wirkt und uns für die Ewigkeit zubereitet. Soweit dieser Bericht. Und liebe Geschwister, solche Berichte, die machen einem Mut, wirklich dem Herrn zu vertrauen, wenn es eines Tages auf einen hereinbrechen sollte, dass dann der Herr einfach derjenige ist, der einen trägt. Und dann wird einem Jesus sowieso alles werden. Das Ein und Alles, weil ist das Einzige, was man dann noch hat. Ganz anders als wir jetzt im Leben einhergehen. Ja, Christsein machen wir schon und das geht schon und ja, so Jesus nebenher und so. Wenn wir nicht von Jesus erfüllt sind und keine Leidenschaft für ihn haben, dann sind wir irgendwo daneben. Und ich denke, wir wollen nicht uns entmutigen lassen, sondern wir wollen, auch wenn es auch in unserem Land enger wird, wir wollen Zeugen für ihn sein, treue Zeugen, ihm nachfolgen, auch wenn es uns das Leben eines Tages kosten sollte. Zu der Gemeinde in Smyrna sagt der Herr Jesus in Offenbarung 2, Vers 10, fürchte nichts, was du leiden wirst. Und für Smyrna steht die leidende Gemeinde. Sie war eine Zeit heftiger Verfolgung. Fürchte nichts, was du leiden wirst. Und der Jesus sagt zu der Gemeinde in Smyrna, siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen. Ja, wie denn? Wie macht es denn der Teufel? Der Teufel nimmt Menschen aus dieser Welt, die zu ihm gehören, zu seinem Reich, und benutzt Menschen, um die Gläubigen zu fesseln, ins Gefängnis zu werfen oder sie womöglich zu töten. Und der Herr Jesus sagt, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet Trübsal haben 10 Tage lang. Und weiter sagt er zu dieser Gemeinde, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und so soll es auch für uns stehen. Wir sollen uns nicht vor dem Leiden fürchten, sondern wir sollten uns vielmehr davor fürchten, dem Herrn in jeglicher Lebenslage treu zu sein. Ja, und wenn es sein muss, bis zum Tod. Wenn es der Herr Jesus so zulassen sollte, dass wir um seinetwillen in den Tod gerissen werden oder um der Verfolgung willen getötet werden, so hat er auch bestimmte Absichten damit. Und er sagt, sei getreu bis in den Tod. Denn was nach dem Tod kommt, das sieht jetzt noch keiner. Aber da wird deine Belohnung warten. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Natürlich, wer von uns sehnt sich Verfolgung vorbei? Hinter der Kanzel ist es schnell gesagt, sei getreu bis in den Tod. Und ja, fürchte dich nicht. Aber im Alltag, da sieht es oft anders aus. Und wenn wir wieder draußen sind oder den Menschen. Ich persönlich sehne mich auch nicht nach Verfolgung. So ist es nicht. Ich möchte ja auch nicht sagen, ich bin stark. Ich halte das schon aus. Nein, ganz und gar nicht. Ich bin auch ein schwacher Mensch. Ich kann auch nur dem Herrn vertrauen. Aber wir müssen uns auch darauf einstellen. Wir müssen gewappnet sein. Und nicht denken, ja, das geht uns alles gar nichts an, das ist nur in anderen Ländern und wir haben hier unser schönes, friedliches Glaubensleben und manchmal können wir auch ein bisschen miteinander rumstreiten in der Gemeinde und können alles so irgendwie so locker machen und irgendwie wird die Gemeinde schon wachsen. Nee, so geht's nicht. Wir müssen entweder ein ganzes Ja vor den Herrn haben oder ein ganzes Nein. So ein Zwischending hat keinen Sinn. Wir brauchen eine tiefe Leidenschaft für diesen Herrn und für seinen Willen. Und wenn wir treu sind bis in den Tod, so möchte er uns belohnen, die Krone des Lebens geben. Und er sagt, gerade diesbezüglich, glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. So müssen wir in allem, was wir in dieser Welt durchleben, auf unseren Herrn schauen und auf sein zukünftiges Reich. Darauf steuern wir zu. Und auf diejenigen, die um seines Namens willen verfolgt werden, wartet eine wunderbare Zukunft. Natürlich werden wir alle irgendwo verfolgt, auch, wie gesagt vorhin, auch im unsichtbaren, im geistlichen Bereich, wo gar nicht so direkt jetzt die Angriffe von außen sind. Aber es erfährt jeder irgendwo, dass manchmal Widerstände da sind, dass man ohne den Herrn irgendwo nicht durchkommt. Das kann jeder von uns berichten. Aber jetzt möchten wir in dieser Seligpreisung auch auf die Verheißung zu sprechen kommen. Und noch ein zweiter Punkt, der geht nicht mehr so lange. Und das ist die wunderbare Zukunft. Zweitens, eine wunderbare Zukunft. Denn die Verheißung, ja die wunderbare Verheißung für Verfolgte lautet, denn ihr ist das Reich der Himmel. Oder wie es meine ältere Übersetzung sagt, ihrer ist das Himmelreich. Was meint der Herr Jesus damit? Ihrer ist das Himmelreich. Kommen nicht alle in das Himmelreich? Oh doch, Kinder Gottes kommen ins Himmelreich. Was heißt es dann? Ihrer ist das Himmelreich. Naja, zunächst müssen wir mal erkennen, der Herr Jesus spricht hier vom Reich des Himmels. Es ist das Reich, wo Gott ist. Und ihr wisst alle, was der Herr Jesus zu Pilatus gesagt hat, wo er gefangen genommen und dann auch später verurteilt worden ist. Er sagte zu Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, 36. Das Reich des Himmels ist ein anderes Reich. Denn es ist das Reich, worin niemand anders, aber auch gar niemand anders als Gott selbst waltet und regiert. Es ist ein völlig theokratisches Reich. Ein Reich, wo es auch keinen Widersacher mehr gibt. Und auch kein Widerstand da ist. Und es wird auch kein Widersacher hineinkommen. Ein Reich, worin Gottes Herrschaft vollkommen vorhanden ist und vollkommen sichtbar ist. Und wer an den Herrn Jesus glaubt, so sagt die Bibel, der kann dieses Reich heute schon sehen. Frage: Siehst du dieses Reich? Kannst du es sehen? Ja, ich denke, mit unserem geistlichen Auge können wir es sehr wohl sehen. Wer aber kein Kind Gottes ist, der kann dieses Reich auch gar nicht sehen. Ihr wisst, was der Herr Jesus zu Nikodemus in der Nacht sagte. Nikodemus hatte viele Fragen, einer der Obersten der Pharisäer, ein Lehrer der Juden. Und der Herr Jesus sagte zu ihm in Johannes 3, Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ja, und der Jesus erklärt ihm viel und sagt, ja, es muss eine neue Geburt stattfinden. Anders kann man dieses Reich nicht sehen und anders kann man auch gar nicht in dieses Reich eingehen. In Johannes 3, Vers 5 lesen wir, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, also spricht hier weiter zu Nikodemus, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Wer aber aus Wasser und Geist geboren ist, der ist bereits heute in dieses Reich eingegangen. Und Paulus bestätigt am Ende der Apostelgeschichte, dass er das Reich Gottes gepredigt hat hier auf Erden. Er, Paulus, der große Heidenapostel, er bestätigt, dass er das Reich Gottes gepredigt und den Herrn Jesus in aller Freimütigkeit und ungehindert verkündigt hat. Apostelgeschichte 28, 31. Und an anderer Stelle spricht auch der Apostel Paulus davon, dass seine Mitarbeiter Mitarbeiter am Reiche Gottes sind. Also man kann heute schon mitarbeiten im Reiche Gottes. Und wenn wir heute an den Herrn Jesus glauben, so sind wir durch ihn bereits in sein ewiges Reich eingegangen. Und wenn wir ihm dienen, so sind wir heute Diener an seinem Reich, nämlich am Reiche Gottes, beziehungsweise am Himmelreich. Ja, wir würden uns eher als Diener Jesus sehen, als Diener der Gemeinde oder als Diener irgendwo eben für den Herrn. Aber es ist uns gar nicht so bewusst, dass wir Diener an seinem Reich sein dürfen. Natürlich, wenn wir in der Gemeinde dienen, dienen wir an seinem Reich. Wenn wir Dinge für den Herrn Jesus tun, dienen wir ihm und seinem Reich. Das ist interessant, wenn man sich damit beschäftigt, dass wir schon Bürger seines Reiches sind. So steht es doch im Philipperbrief, dass unser Bürgerrecht aber im Himmel ist. Und das ist das Bürgerrecht in seinem Reich. Deswegen sind wir auch Fremdlinge hier auf Erden. Und wenn wir beten, wie sollen wir denn beten? Was sagt der Herr Jesus? Und wenn ihr betet, dann betet so. Unser Vater, der du bist in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, es komme dein Reich. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ja, so sollen wir sein Reich erwarten. Und so sind wir beteiligt an seinem Reich. Wir sind schon Teilhaber an seinem Reich. Und doch warten wir darauf, bis wir sichtbar in diesem Reich sind. Bis wir das Reich wirklich auch mit unserem leiblichen Auge sehen können, nicht nur mit dem geistlichen Auge. Und wer jetzt und heute um Jesu willen und um seines Reiches willen manches aushalten und viel leiden muss, so wird das alles in sein sichtbares Reich in Herrlichkeit übergehen. Nichts, aber auch gar nichts ist umsonst, was du in dieser Welt um Jesu willen ertragen oder leiden musst. Denn wahres Christsein, das schlägt vom diesseitigen Leiden in die ewige Herrlichkeit in seinem Reich aus. Ja, es heißt sogar an einer Bibelstelle, dass wir reichlichen Zugang bekommen müssen für sein ewiges Reich. Wenn wir irgendein Vorbild haben wollen, so haben wir nie kein größeres Vorbild als der Herr Jesus selbst. Sehen wir nicht den Herrn Jesus in dieser Welt, wie er hier gelebt hat, wie er hier den Menschen gedient hat, wie er natürlich dem Vater an erster Stelle gedient hat und durch den Vater den Menschen gedient hat, und wie er bereit war, so viel Leid und Leiden auf sich zu nehmen. In dieser Welt hat er alle Erniedrigung und alles Leiden auf sich genommen, alles erduldet, und er war gehorsam, ja gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Warum? Natürlich an erster Stelle, weil er den Vater geliebt hat. Und weil er die vor ihm liegende Freude sah. Das war das Zweite nach Hebräer 12, Vers 2. Er konnte in allem gehorsam sein, das ganze Leiden, den ganzen Druck, die ganze Schmach auf sich nehmen, weil er auf das kommende Reich geschaut hat. Die vor ihm liegende Freude. Deswegen konnte er durchhalten. Bis er alle Feinde unter den Schemel seiner Füße gebracht hatte. Und danach, nach Sterben, Grablegung, Auferstehung in den Himmel aufgefahren ist. Und er jetzt oder danach über alle Maßen erhöht wurde und sich jetzt zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Und der Jesus hat es gewusst, nachher kommt nur noch Herrlichkeit. Es wird nur noch Freude sein. Und er wurde über alle Maßen erhöht. Genau das ist etwas, was uns als seinen Nachfolgern in ähnlicher Weise geschieht. Wir sollen seine Nachfolger sein. Wir sollen in seinen Fußstapfen wandeln. Und mit derselben Sichtweise, die der Herr Jesus hatte, durchs diesseitige Leben gehen. 1. Petrus 4, Vers 13 sagt uns, sondern je mehr ihr der Leiden Christi teilhaftig seid, freuet euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit frohlocken könnt. Das heißt, umso mehr Leiden hier da sind, umso größer wird die Herrlichkeit bei ihm sein. Und ganz Ähnliches bringt der Herr Jesus hier in dieser Seligpreisung zum Ausdruck. Glückselig bist du zu nennen, wenn du um seinetwillen, ja um der Gerechtigkeit willen, in diesem Leben verfolgt wirst. So wird dir später das Reich der Himmel gehören. Das heißt, der Herr Jesus wird in seinem Reich vollkommenen Ausgleich schaffen. Und ich möchte langsam zum Schluss kommen und möchte uns abschließend die Frage stellen, was nehmen wir jetzt heute aus dieser Predigt mit? Vielleicht zunächst das, dass wir uns eingehend Gedanken darüber machen sollten, ob wir wirklich bereit sind, in allen Lebenslagen dem Herrn treu zu sein. Auch wenn uns Dinge widerfahren, die wir nicht mehr verstehen können. Hast du die Kosten überschlagen, dem Herrn treu zu sein? Und wir sollten uns auch darüber bewusst werden, dass Verfolgung zum ganz normalen Christenleben gehört. Und wie wir auf Verfolgung reagieren, das ist auch entscheidend. Und wir sollten uns Gedanken darüber machen, wenn es zu äußerer Verfolgung kommen sollte, ob wir dies im Aufblick auf unseren Herrn Jesus und auf die kommende Freude in seinem Reich durchstehen wollen. Dass wir diesen Blick zu ihm und zu seinem kommenden Reich nicht verlieren. Denn was wir für ihn leben und für ihn in diesem Leben durchstehen, das wird Gewinn für die Ewigkeit sein. Abschließend möchte ich sagen, sei entschieden. Sei entschieden, bedenke gelegentlich wieder dein Glaubensleben. Sei entschieden, dein ganzes Leben mit allem dem, was du bist und was du hast, auf den Altar Gottes zu legen. Sei dem Herrn ganz ergeben. Tue, was er sagt. Wenn wir auch nicht immer allem hinterherkommen, ich schaffe das auch nicht immer, es sind so viele Aufforderungen in der Schrift. Aber versuche es wenigstens. Und wenn du scheiterst und du hinfällst, bleib nicht liegen. Steh wieder auf, geh weiter. Der Herr lässt dich nicht liegen. Er ergreift dich bei deiner rechten Hand und sagt, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen. Du bist mein. Er möchte mit dir ans Ziel kommen. Und wenn es dich dein ganzes Ansehen in dieser Welt kosten sollte oder womöglich auch dein Leben kosten würde, bei Jesus hast du nichts zu verlieren. Denn sein Lohn kommt, das heißt, sein Lohn kommt mit ihm und dein Lohn kommt mit seinem Kommen und seinem ewigen Reich. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Amen. Herr Jesus, diese Worte möchten wir uns ganz tief zu Herzen fassen. Und wir sind vielleicht bisher noch gar nicht so gewappnet gewesen, Herr, uns gänzlich auf dich auszurichten. Vieles haben wir gehört, viel haben wir in deinem Wort gelesen, vieles haben wir vernommen und erkannt. Aber so oft fehlt es uns an wirklicher Herzensentschiedenheit, alles für dich, Herr, zu geben, alles für dich in die Waagschale zu legen und wirklich unser Leben so auszurichten, Herr, wie es du von uns haben möchtest. Da möchten wir beten, Herr, dass du jedem Einzelnen hilfst, dass wir ja unser ganzes Herzblut da reinlegen, mit Leib und Leben, Herr, uns auf dich hin auszurichten und das Bestmögliche für dich in diesem Leben zu tun. Und wenn wir verfolgt werden sollten, so dürfen wir uns gewiss sein, dass auch das keine verlorene Zeit ist, weder in Gefangenschaft noch in anderen Bereichen. Wir können es wissen, Herr, dass du, Herr, alles belohnen wirst, wo wir dir Treue beweisen und wo wir uns auf dich hin ausrichten. Wir möchten dir von Herzen danken, dass wir bisher diese große Freiheit besitzen dürfen in diesem Land. Aber wir möchten auch, Herr, es immer mehr erkennen, was es heißt, wenn man um deinetwillen Schmach tragen muss, verleugnet wird oder sogar gefoltert, geschlagen wird, Herr, dass es bei dir in ewige Herrlichkeit ausschlagen wird und dass wir, Herr, das Himmelreich besitzen werden dürfen, weil du es so verordnet hast. Und dafür danken wir dir und preisen dich und möchten beten, Herr, dass wir weiter diesen Blick bewahren dürfen, auch wenn wir heute auseinandergehen, wenn wir wieder in den Alltag hineingehen. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir auf dich schauen lernen und uns freuen auf diese wunderbare, herrliche und zukünftige Gemeinschaft mit dir in deinem wunderbaren, herrlichen und ewigen Reich. Wir danken dir und preisen dich heute und bis in Ewigkeit. Amen.